Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Das will ich sehen von euch. Der wird schon eine wichtige Rolle spielen. Und das, nochmal, das traue ich ihm auch zu. Jeder will eine große Rolle spielen. Aber er hat gezeigt, was er kann. Er wird diese Mannschaft führen, glaube ich schon.
Life.
Wer kommt denn da? Das ist doch Lewandowski. Weiterhin gute Stimmung. All das geht heutzutage mit Handytechnik. So einfach ist es. Und da sind wir schon mit Robert Lewandowski, der eine Botschaft nach der anderen sendet. Herzlich willkommen bei Reif ist live. Und schönen guten Morgen, Herr Reif.
Guten Morgen.
Dieses Gefährt, mit dem Lewandowski da gerade unterwegs war, ist das auch noch in Ihrer Generation beliebt und dann und wann genutzt im Urlaub?
Wie viele Frechheiten sind da drin in dem Satz? Ich versuche gerade mal.
Also ich traue es mir nicht zu, wollte ich damit sagen.
Dankeschön. Ja? Ich nicht im Leben. Nein, das ist ja nicht mal nur einfach auf dem Wasser, sondern das ist ja noch oben mit der Körperbeherrschung. Ja, der kann vieles.
Der kann vieles.
Und wenn er so in den Hafen von Barcelona einfährt, dann.
Meinen Sie, das war schon die Generalprobe für: Wir haben da einen neuen Star und lassen ihn
in den Hafen einfach. Wäre mal eine neue Vorstellung.
Also wenn man sieht, was die Spieler heutzutage alles machen mit ihren Instagram-Videos, dann schöne Idee Richtung Barcelona und Robert Lewandowski. Und das ist auch unser erstes Thema heute hier bei Reif ist live. Natürlich Robert Lewandowski und wie geht es weiter mit ihm? Denn das war nicht das einzige Video, das er übers Wochenende, ich sag mal so, zur Verfügung gestellt hat, um zu signalisieren, eigentlich geht es mir ganz gut. Hier sehen wir ihn zu Billie Jean von Michael Jackson tanzen zu später Stunde. Herr Reif, wird es zu viel bei Lewandowski gerade? Oder also ist es. Wir haben ja unseren Spaß da dran, aber.
Ja. Die ganze Diskussion oder die Videos.
Auch gerade so ein Ding nach dem anderen und jetzt mache ich noch ein bisschen Michael Jackson und da bin ich der neue Robbie Nash auf dem Surfbrett.
Also er ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass er weiß, was er tut. Dass das ziemlich alles gut durchdacht ist. Es ist ja kein heuriger Hase mehr, auch mehr, der dann mal ausflippt mit irgendeinem Kram, sondern der hält sich im Moment im Bilde, so dass wir immer wieder, was ist denn eigentlich mit Lewandowski? So, immer die Frage dann, was wird denn jetzt? Und so. Naja, mir ist es zu viel. Ich langweile das Thema langsam, deswegen irgendwann werde ich ja zu Potte kommen.
Zu Potte kommen. Wir bleiben noch ein bisschen dabei.
Das denke ich mir.
Wir wissen ja, dass Lewandowski und Xavi sich zufällig getroffen
rein
haben.
Zufällig.
Auf Ibiza in einem Restaurant. Und da soll Lewandowski auch zu Xavi, dem Trainer von Barca, gesagt haben, ich würde gerne unter dir trainieren.
Wer war dabei und hat das gehört? Also das sind alles so Dinge, wo ich denke, Mann.
Aber gut, dass die beiden an einem Abend im selben Restaurant sind. Und zwar nicht ein Geheimtipp, wo man irgendwie hintereingangsmäßig sich davonstehlen kann. Es sieht schon alles sehr, sehr getaktet,
so ist
drehbuchmäßig
so
aus.
Und dann reflexartig macht dann Uli Hoeneß dann auch artig das Ding. Ich kann mir nicht, hier gibt es einen Beschluss, der bleibt hier, basta. Und dann, also, ich weiß nicht, ich finde, solche Dinge sollten irgendwann mal unter vernünftigen Leuten vernünftig besprochen werden. Und Poker, am Ende wird man sich doch entweder nicht einig oder man wird sich einig. Und dann sagt man wirklich, du pass auf, unter der Summe reden wir nicht. Und jetzt, wir kommen ja auch noch zu Laporta, dem Barcelona.
Herr Reif, haben da ein Zitat von Laporta vorbereitet, dem Präsidenten von Barcelona. Und da lesen wir mal kurz rein, wie er die aktuelle Situation einschätzt. Also, Laporta sagt, Robert Lewandowski ist ein Spieler des FC Bayern und ich würde es bevorzugen, die Situation ruhig zu halten. Aber wir sind sehr glücklich darüber, dass er zu Barca kommen will. Wir wollen nur Danke sagen, dass er nach Barcelona kommen möchte. Also er möchte es ruhig halten.
Ich möchte es bevorzugen.
Und verkündet der Welt, dass Lewandowski ihm gesagt hat, ich möchte zu dir.
Also ich möchte es bevorzugen, aber mach's dann doch nicht. Er hat aber hinten dran noch gesagt, wir haben großen Respekt vor den Bayern, ist einer der größten Clubs der Welt und wir haben ein gutes Verhältnis. Das ist ein, weiß ich, das ist so wie so ein Schneckentänzchen. Also zwei Schnecken umtanzen sich so. Das geht so Schrittchen für Schrittchen. Immer noch ein kleiner, dann wieder ein bisschen zurück, damit es nicht so, wir halten die Sache jetzt mal ruhig, wir wollen gar nicht drüber reden. Oder wir würden es bevorzugen, gar nicht drüber zu reden. Aber ein bisschen müssen wir natürlich. Dann machen wir ein paar Pause und dann geht's wieder so weiter. Es geht um 50 Millionen plus. Und wenn Barcelona die stemmen kann und sie haben gerade wieder irgendwelche Rechte verkauft, die sammeln das Geld, dann Frenkie de Jong zu verkaufen, das muss man sich mal vorstellen. Frenkie de Jong haben sie geholt als wirklich neue Mittelfeldstrategen von Ajax. Wirklich einer der heißesten Items dieser Transferperiode war das. Und jetzt ist er schon Handelsware, damit man Geld kriegen kann für Lewandowski, der 34 wird. Das verstehe ich nicht. Da komme ich bei Barcelona nicht so richtig durch. Aubameyang ist noch da. Dembélé, wie man hört, wird doch wahrscheinlich verlängern.
Wir können mal auf eine Aufstellung gucken, Herr Reif. Wie würde eigentlich Barcelona spielen mit Lewandowski? Mhm. Wie gut ist eigentlich dieses Barca, das so interessant ist für Lewandowski? Und darum gucken wir uns einmal schnell eine mögliche Top-11 an, bei der wir jetzt sogar Aubameyang mal draußen gelassen haben. Und es zeigt sich so ein bisschen, Herr Reif, was Sie gerade auch angedeutet haben, ganz, ganz vorne ist es hochkarätig, sogar mit einem Aubameyang noch auf der Bank. Wir haben Fati da, Dembélé, die jetzt hier Lewandowski einrahmen würden. Und dann so, je weiter man nach hinten kommt, wie sehen Sie dieses Barca, Herr Reif?
Also Busquets ist sicher, sehr viele Saisons wird er nicht mehr spielen. Und er hat auch jetzt schon nicht mehr alle Spiele gemacht. Ist aber eine so zentrale Position. Ich will ja Xavi nicht erzählen, wie er seine Mannschaft zu bauen hat. Aber wenn Aubameyang da vorne ist, also Lewandowski wird sie nicht schlechter machen. Absatz, Punkt, Ausrufezeichen. Dennoch, mir fehlt da so ein bisschen die Kreativität da an der Stelle. So Busquets, diese Jungen, Pedri, Gavi, die werden dir vieles liefern. Aber die brauchen Führung da im Mittelfeld, finde ich. Abwehr ist okay, Piqué raus, Alba auch nicht mehr, so ganz, glaube ich, 20 Jahre alt. Dest hat auch noch nicht gezeigt, wie toll er ist. Ter Stegen ist ein guter Torwart. Also, dass das alles auf die Karte Lewandowski zu setzen, kommt mir merkwürdig vor. De Jong da wegzuschicken, und er wird zu Ten Hag gehen nach Manchester United, bin ich ziemlich sicher, zu seinem alten Trainer, ist mir nicht ganz erklärlich, aber bitte. Barca will ja wieder ein Konkurrent von Real werden. Muss es werden, weil sie sonst verrückt werden dort in Katalonien. Also, denen mal zu zeigen, ihr habt euer Mbappé nicht gekriegt in Madrid, aber wir kriegen Lewandowski. So, das hat wieder so dieses Name-Dropping. Nur nochmal, Lewandowski ist ein unfassbar guter Fußballspieler, aber ein Wechsel richtig auf die Zukunft ist er nicht.
Wenn wir uns die Aufstellung von Barcelona so vor Augen führen, kommen Ihnen da auch Zweifel, warum Lewandowski eigentlich unbedingt dorthin will? Also wir alle verstehen Barcelona, den Zauber, der von diesem Verein ausgeht, von diesem Stadion, die Historie, die Leidenschaft, dieses Trikot, was sicherlich mit Stolz getragen wird. Aber er wechselt ja eindeutig nicht zur Nummer 1, schon gar nicht zur oder 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wo Sie Barcelona aktuell in Europa einsortieren würden, aber vermutlich eher so zwischen 6 und 9, wenn man es gut mit Ihnen meint.
Ja, die müssen sich strecken, um auf Augenhöhe mit den Bayern zu sein, um das gleich auf das Niveau zu bringen. Nochmal, ich glaube, wir machen, wenn wir uns so die Aufstellung so angucken, machen wir einen Fehler, dass wir sagen, es sind rein sportliche Gründe bei Lewandowski. Lewandowski geht von Bayern nicht weg aus sportlichen Gründen, weil es hier keine Erfolge gibt mit diesem Club. Hier kann man ja nichts gewinnen. Unsinn. Ich glaube wirklich, das ist eine private Entscheidung, in die seine Frau ganz sicher auch ganz massiv einbezogen ist. Lass uns doch noch mal was anderes machen. Lass uns doch mal ans Meer ziehen. Die Idee hätten wir doch auch, oder? Wir
so sagen, keine Einwände. Und wenn man die Videos sieht,
ja, also man
so mit Billie Jean tanzen auf dem Deck einer Yacht und zwischendurch mit dem Elektrosurfbrett.
So. Also ein bisschen Fußball spielen wird er da auch müssen. Das ist dort auch nicht das Elend. Der geht nicht irgendwo in ein Emirat, da gibt es auch das Meer, sondern der geht schon zu einem Club, wo was passieren kann. Also damit aufbauen jetzt nochmal nächste Saison. Kann sportlich auch rational haben. Ich glaube, es sind nicht allein sportliche Gründe, sondern wirklich eine Entscheidung, ich will noch mal was anderes machen. Und das muss ich jetzt machen, ich will ihn nicht wegquatschen aus Bayern. Und ich finde auch vieles, was er zuletzt gemacht hat und viele Äußerungen, finde ich völlig daneben. Und da hat er sich für meine Begriffe auch verzockt und viel auch selber geschadet so in der Gesamtschau. Aber rein menschlich, dass einer zu Hause mal sagt, du, jetzt waren wir so viele Jahre hier, wollen wir nicht noch mal was anderes machen? Und zwar Fußball spielend, weil das die Karriere, auch seine Karriere, wird irgendwann mal so mit 60 wird er ja mal aufhören, denke ich.
Also, mindestens.
Wenn er fit bleibt, dann müssen wir noch mal gucken. Nein, das ich glaube, das sind die Gründe. Deswegen so eine Analyse, nur mal gucken, wie sieht die Mannschaft aus. Ich glaube, es ist ein anderer Ansatz.
Ganzheitlicher zu sehen in dem Fall. Es gibt ein Gerücht vom Wochenende, Herr Reif, dass die Bayern sich nach De Ligt erkundigt haben von Juventus Turin, für den Juve 75 Millionen bezahlt hat vor 3 Jahren. Das wäre auch ungefähr die Kategorie, in der man da jetzt unterwegs wäre, 60, 70 Millionen. Lassen wir das Geld mal außen vor. De Ligt, wäre das genau der große Name, der die Bayern-Defensive auch wirklich von jetzt auf gleich stärker machen würde? Sie schauen nicht gerade begeistert im ersten Moment.
De Ligt ist ein prima Spieler. Ob er so gut ist, wie er in der Saison mit den, als die Ajax, diese Wundertruppe, diese Junge da,
ein paar Jahre her,
die Champions League gerockt hat, ob er das wirklich alles gehalten hat bei Juventus, mal ein bisschen dahingestellt. Aber er ist ein international wirklich bemerkenswert guter Innenverteidiger. Also ich versuche aber nur noch mal Hernandez, Pavard, Upamecano, Nianzu. Und da machst du jetzt noch den Licht dazu, um was zu machen. Also hör auf. Und sie kam eben schon in der Frage, war schon der große Name. Wir haben doch gerade gesagt, bei Barca und bei Real haben sie viele Jahre lang gemacht, du einen großen Namen, dann wir aber auch. Namen, Namen, Namen. Aber ist das eine Mannschaft? Also ein kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich wirklich nicht vorstellen. Zumal, wenn der weggeht von Juventus, geht der auch zu Erik ten Hag nach Manchester United.
Der holt sich seine Holländer da jetzt
zusammen. Der holt sich sein Ajax wieder zusammen. Was ja gar nicht so unerfolgreich war. Und deshalb, bevor ich mir hier den Kopf zerbreche mit dem Irrsinn, der hier so gemacht wurde über Jahre.
Zu dem kommen wir gleich noch. Ronaldo haben wir auch noch auf dem Zettel, Herr Reif, keine Sorge.
Also, das scheint mir eine schöne Sache zu sein. Große Fotos und 2, 3 Schlagzeilen, aber ich glaube, das wird sich erledigen.
Ein schönes Verteidigervideo habe ich noch für Sie. Wir haben ja noch einen alten Recken, der bei Paris unter Vertrag steht. Und können uns mal kurz anschauen, wie der sich gerade fit macht für die neue Saison. Ramos. Auch diese Bescheidenheit ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Ne?
Ja.
Der Stolz auf den eigenen Körper scheint diese Fußballer doch wahnsinnig zu prägen mittlerweile, oder? Hier mit am Gummiband.
Ja, aber der weiß, was er zu liefern hat, weil er so viel nicht gespielt hat in Paris. Ist einer von denen, den die Pariser Fans schön auf dem Kicker hatten nach dem Ausscheiden in der Champions League. Weil das war ja auch wieder, also komm, lass uns Ramos noch holen, wen können wir noch holen? Ramos und Neymar und Messi, komm, lass uns mal ein bisschen sammeln. Und dann Abmarsch, sehr früh, wieder mal aus der Champions League. Also ich denke, hier geht es nicht nur um den Körper zu stehen, sondern der Welt und vor allem Paris zu zeigen.
Paris,
ich kann auch. Ich bin bereit, für das Geld auch noch was zu liefern.
Pep Guardiola soll sich über Serge Gnabry Gedanken machen. Würde das für alle Beteiligten Sinn machen?
Und so wie es aussieht, macht es großen Sinn. Weil auch das dauert zu lange. Und wie man hört, wenn das stimmt, was die Bayern geboten haben, und er nimmt es nicht an, dann denke ich, da stehen die Zeichen auf Abschied.
Aber gewinnt Pep mit Haaland und Gnabry die Champions League? Wäre schon überraschend, wenn ausgerechnet ein Bundesliga-Sturm den Meister erlöst.
Ja, wie werden sie Fußball spielen mit Haaland? Wo ist Gnabry da? Aber doch, Gnabry ist in Topform, wenn er mal am Stück liefert, sicher ein Spieler, der auch bei Manchester City durchkommt. Ob er sie gewinnt, das wird eine der Fragen. Die
schauen wir mal. Wir haben ja am Freitag noch eine Sendung, Herr Reif. Mal gucken, wie weit es
dann und das ganze Jahr über, dann kommt der erst.
Gediehen ist. So, jetzt ist mal Zeit für Tore, liebe Reifes Live-Fans. Es gibt die ersten Testspiele vom Wochenende und einfach schön zu sehen, dass einfach wieder Tore erzielt werden. Wir fangen an mit Eintracht Frankfurt. Mario Götze wurde geschont. Es gab ein 14:0 beim Achtligisten. Und Kolo Muani, der ablösefreie Neuzugang aus Nantes, hat hier gleich mal schlank die ersten 3 Treffer erzielt für die Eintracht beim 14:0 Erfolg. Also ein ganz, ganz lockerer Auftakt, so ein bisschen DFB-Pokal-Atmosphäre, wenn man eben bei den Amateuren spielt. Dann Lindström noch mit einem Freistoß zum 4:0. Und abschließend gucken wir uns auch noch das 14:0 von Paciencia an, der da den Schlusspunkt setzt. Ja, Herr Reif, wie erleben Sie diese Vorbereitungsspiele? Gucken Sie da überhaupt hin oder sagen Sie, Leute, sagt mir Bescheid, wenn es wirklich losgeht. Supercup ist so das erste Ding, wo ich mal den Fernseher anmache.
Eine Mischung. Ich gucke immer hinten, haben Sie ein Gegentor kassiert? Weil das möchte ich mir vorstellen, wie gegen Achtligisten ein Gegentor fallen könnte.
Wobei ich früher mal gehört habe von Profis, wenn die Amateure sich anständig benehmen, also dürfen nicht treten oder ähnliches, dann gibt es so in der letzten Viertelstunde ab und an nochmal die Möglichkeit, dürft ihr auch einmal feiern.
So. Und weil das so, wenn es denn so ist, wie Sie sagen, dann ist das ein weiterer Grund, doch noch ein bisschen abzuwarten, um mit Flachatmung diese Ergebnisse zu verfolgen.
Aber es gibt Flachatmung, zwar in Wolfsburg.
Ja, das ist die andere Seite der Medaille.
Wir gucken mal rein. Wolfsburg gegen Osnabrück, den Drittligisten. Und da stand es nach einer halben Stunde schon 3:0 für Osnabrück. Hiegel trifft hier zum 1:0. Da dachten die vielleicht auch noch, ja, wenigstens einen gemacht gegen die Wolfsburger. Nee. Das ging noch ganz fröhlich weiter, auch leicht ausgespielter nach einer kurzen Ecke. 2:0 Tesche, da waren erst 25 Minuten gespielt beim Duell Drittligist gegen Erstligist. Naja, aber jetzt werden die doch richtig loslegen, die Wolfsburger. Nee, durchaus auch haltbar. Hiegel wieder zum 3:0, also 3 Gegentore in der ersten halben Stunde. Und Niko Kovac merkt, dass in Wolfsburg einiges auf ihn zukommt, oder?
Ja,
ohne das überzubewerten. Aber
so,
halbe Stunde 0:3 ist was anderes.
Das 14:0 bei einem Achtligisten kann man mal wegtun. Aber bei einem Drittligisten 3 Stück so zu kassieren, das muss man nicht live sehen. Also wenn Sie mich fragen, muss ich nicht von Minute 1 bis zum Schluss.
Das Wochenende wird nicht umgestellt.
So ist es. Aber für Kovac sind das ja Szenen des Grauens, wie die Abwehr da aussieht. Und dann kommt das Argument, wir hatten schwere Beine, weil wir jetzt die Berge rauf und runter rennen. Ich glaube, das lässt er gerade nicht so gelten. Ich glaube, da haben sich einige ein paar Extraschichten, bis es losgeht, noch mal verdient an diesem Wochenende in Wolfsburg. Kovac ist das hat er ja auch sehr deutlich gemacht. Man kann immer ein Tor kassieren. Also nur das war ja fast systematisch, was da passiert ist. Nicht gut.
Hoffenheim hat gespielt. Unter dem neuen Trainer Breitenreiter ging es gegen Astoria Waldorf. Das ist ja sozusagen das Derby vor Ort in gewisser Weise.
Die Region zittert.
Da haben wir auch 4 Tore. Zunächst trifft Aslani zum 1:0 für Hoffenheim. Dann Damar. Da ist im 5-Meter-Raum eine Menge los, muss man sagen. Da nochmal. Und dann ist es Brun Larsen, der mit einem Doppelpack das Ganze auf 4:0 schraubt. Durchaus im haltbaren Bereich. Dieser Treffer zum 3:0. Und dann das 4:0, das Hoffenheim Hoffnung macht, doch die Champions League zu erreichen. Nein.
Unbedingt, nein. Aber es freut mich, wie intensiv Sie die Strafraumszenen analysieren bei Astoria Waldorf.
Guck mal. Einfach Freude da.
Ja, na klar, ja, weil das Bällchen rollt.
Da sieht man
wie kleine Hunde. Wenn irgendwo ein Bällchen rollt, dann her damit.
Drin ist drin, Tor
ja,
ist Tor.
Also, so. Ja, im Ernst, wenn man die Dinge so gewinnt, interessiert es nur am Rande und welcher 18-Jährige hat sich mal ein bisschen gezeigt, wie ist der Neuzugang, wie fit ist der. Wenn du aber gegen Osnabrück 3 Tore kriegst, dann ist das plötzlich eine ganz andere Diskussion intern. Das wird auch noch nicht die Saison kaputt machen, aber das verändert, glaube ich, so ein bisschen die Stimmungslage. Während hier, die werden ja nicht die Nacht durchgefeiert haben nach dem 14:0 beim Achtligisten.
Bei Hertha könnte das der Fall gewesen sein, denn da gab es ein 1:0 gegen Babelsberg. Und da schauen wir uns das Tor von Marco Richter einmal an. Jahrstein stand zum ersten Mal wieder im Tor. Den hatte es ja heftig erwischt mit Corona. Wurde gefeiert von den Fans. Und hier, auch da das Netz. Es bebt
zittert.
Wieder. So, und unterhaltsam war es bei Werder Bremen. Werder hat gespielt gegen Karlsruhe und da sehen wir gleich ein Tor, das ja so ein bisschen erinnert an den ein oder anderen Werder-Patzer in den frühen 80ern. Wir sehen Torwart Pawlenka, wie er Nikolai Rapp den Ball an den Rücken wirft. Gleich sieht man es noch mal deutlicher. Ich weiß gar nicht, was ihn da geritten hat. Und der Karlsruher Rapp erzielt dann die Führung für Karlsruhe, bevor dann eben der Neuzugang, der Schotte, Burke, zweimal für Werder einschenkt. Ja, der Schotte Burke, Herr Reif, der ist ein bisschen geirrlichtert in seiner Karriere zuletzt. Verschiedenste Stationen auf der Insel, war auch in Leipzig. Bei Werder ist er jetzt ja ein weiterer Stürmer. Auch da bei Werder ja die Offensive schon stark besetzt. Was haben Sie für eine Erwartungshaltung bei Burke? Haben Sie den überhaupt mal wahrgenommen während seiner Inselzeit? Oder ist das so ein Name, der ein bisschen aus dem Off kommt jetzt?
Also für mich ein bisschen, wirklich, da müsste ich jetzt rumschwadronieren. Ich habe geguckt, wo der überall war. Und das hat überall mal probiert, auf eine Art. Da geht es darum, irgendwo sich mal zurechtzufinden. Und die Bremer werden sich das überlegt haben. Der hat ja offenbar Qualitäten. Nur, da muss man halt gucken, woran hat es denn gelegen, dass er sich nicht hat durchsetzen können? Nicht da, nicht da, nicht da. Und wenn die Bremer da den Schlüssel finden, so, die zwei Tore sind noch nicht das Rätsels Lösung, aber das hilft zum Eingewöhnen. Und gerade bei Stürmern ist es ja so, wenn der sich da mal wohlfühlt und plötzlich gehen Dinge, dann kommt manches von allein, was vorher sich einfach nicht erschlossen hat.
Und dieses Gegentor der Bremer, was könnte Pavlenka da geritten haben?
Ist ihn Völkerball. Jetzt in den Kennen Sie noch Völkerball?
Natürlich.
Ne? War das nicht so abwerfen?
Das war abwerfen, richtig.
Okay, oder? Muss man den Gegner treffen?
Sie meinen einmal kurz so den Switch in der Sportart gerade gemacht?
Völkerball. Pavlenka, ein begnadeter Völkerball.
Wollte er den irgendwie weiter nach außen werfen? Oder hat er, also ist es wirklich eine Szene, wie ich sie so in der Form selten gesehen habe? Dass man aus 5, 6, 7 Metern dem Abwehrspieler...
Ist er ihm aus der Hand gerutscht. Sollte nicht oft passieren, dann, wenn die Liga spielt. Aber das geht noch. Jetzt geht's noch. Aber Völkerball.
Also wir meandern zwischen Völkerball, Brust- und Rückenverwechslung. Das geht nur in der Vorbereitung.
Ja.
Während man einfach Freude daran hat. Dass der Ball... Darf man das sagen, wie der rollt? Auf jeden Fall war ein paar Mal drin und das ist schön. Und wir nutzen das jetzt, um von diesen Vorbereitungsspielen, denen ja teilweise ein bisschen Ernsthaftigkeit fehlt. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, bei Wolfsburg ist jetzt schon Feuer unterm Dach und Werder freut sich über die Burke-Tore. Nochmal zu schauen auf die Premier League, denn da haben wir Entwicklungen rund um Ronaldo und um Salah. Ronaldo hat jetzt offiziell um Freigabe gebeten an diesem Wochenende. Herr Reif, und da hat sich Jamie Carragher, der ehemalige Liverpool-Spieler, zu Wort gemeldet und sagte, also diese Tatsache, dass er jetzt um Freigabe bittet, obwohl sein Vertrag noch läuft, zerschießt so die heroische Idee, die im letzten Jahr geäußert wurde, er wolle unbedingt zu Man United zurück, weil es seine große Liebe ist. Also so ein bisschen hätte er sich da entlarvt, dass er jetzt nicht einfach genießt, dass er bei Man United noch ein Jahr spielen kann. Teilen Sie das?
Ich glaube, da sind sie letztes Jahr zusammengekommen mit einem Haufen Träumen, so dass man wieder alte Ferguson-Zeiten und das ist wieder Theater der Träume und jetzt von zack, ich komme und dann erlöse ich Manchester United aus irgendeinem Fluch der letzten Jahre. Naja, und dann kam die Saison, die nicht mal in der Champions League-Qualifikation geendet ist. Also, das passte von A bis Z. Irgendwie nicht.
Hat der Pep Man United damals ausgetrickst mit dem vermeintlichen Interesse? Das war ja, die plötzliche Thermik kam auf, weil es hieß, Man City holt Ronaldo. Und dann wurden sie alle ganz hektisch an der anderen Hälfte der Stadt und sagten, oh Gott, nee, das darf nicht passieren. Dann lieber zu uns.
Ich fürchte, Manchester United war zu dem Zeitpunkt nicht gut genug, als dass sich Pep damit hätte beschäftigen müssen. Ich glaube, der war auch nicht wirklich interessiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das Ronaldo mit seiner Art, und nochmal, das ist ein grandioser Fußballspieler. Und ich bin froh, dass ich den so oft spielen sehen. Aber jetzt ist er Problem und Teil der Lösung auch, weil er war der Einzige, der auch Tore noch geschossen hat bei Manchester United. Sonst wären die irgendwo, was weiß ich, wo die noch schlimmer gelandet wären. Aber er verändert natürlich sofort einen ganzen Club. Das kannst du mit Pep Guardiola gar nicht machen, weil der Club bestimmt immer noch er und er ist der Club und nicht Ronaldo. Dass er jetzt dann weg will, bei Carragher muss man aufpassen, wenn Kritik aus Liverpool kommt in Richtung Manchester United.
Leicht gefärbt.
Die mögen sich so wie also hör auf. Deswegen. Dennoch, es ist im Moment alles, was so um Ronaldo passiert, das habe ich hier schon mal gesagt, da kriege ich so ein bisschen, nicht Fremdschämen, aber so ein bisschen so ein fast trauriges Gefühl. So ein Spieler mit den Verdiensten ist jetzt auf der Zielgeraden und Sagen Sie mir einen Club, der sagt, also er bittet um Freigaben, um wohin zu gehen. Inter Miami oder doch nach Los Angeles.
Angeblich hat sein Berater Kontakt zu Chelsea aufgenommen. Also das kann ich mir doch nun überhaupt nicht vorstellen, dass Thomas Tuchel sich sagt, nachdem ich bei Paris so gute Erfahrungen mit Superstars gemacht habe, mit dem 37-jährigen Ronaldo kriegen wir es jetzt noch mal besser hin. Das kann doch nicht stimmen.
Nein, das kann auch nicht stimmen. Aber dort sind neue Eigentümer und da rollt jetzt gerade nicht mehr der Rubel, sondern der Dollar, aber so richtig. Und deswegen jeder, der halbwegs Schuhe schnüren kann, sag mal, wäre doch einer für Chelsea. Oder wollt ihr den auch noch? Thomas Tuchel nimmt sich Ronaldo ins Team und verändert damit die Stamford Bridge. Das soll mir ein Mensch vernünftig erklären. Hier, Werner, das wird ein Thema. Was wird aus ihm? Aber nicht Ronaldo zu Thomas Tuchel. Das ist, deswegen, ich weiß wirklich nicht. Ich kann ihn, ganz ehrlich, wenn wir jetzt ein bisschen rumspielen, Bayern war dann auch noch mal dran, wie ich höre. Hä, was? Sagen Sie mir, wo Ronaldo vernünftig noch mal ein, zwei Jahre spielen will. Er will zu einem Club, der Champions League spielt? Nun ja.
Eintracht Frankfurt.
Eintracht Frankfurt. Auch da wird Glasner sagen, Leute, super Idee. Aber dann lass mich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich glaube,
Neapel wurde jetzt einmal genannt. So, dann sagt man, da war schon Maradona, jetzt auch Ronaldo. Es ist also, ja irgendwie auch das Faszinierende am Fußball, dass dann diese Träume auch so schnell anspringen. Es hat ja auch was Reizvolles, aber man muss dann halt auch wissen, was in 3 Monaten Fakt ist, so, nachdem man die tolle Präsentation hier mit Trikot und alle holen sich das Ding und schau mal.
Und dann muss eine Mannschaft für ihn spielen, der rennt nicht mehr über den ganzen Platz, muss eine Mannschaft für ihn spielen, muss für ihn spielen wollen, das muss ein Club wollen, das muss ein Trainer wollen, dass eine Mannschaft für einen spielt. So, das ist,
haben Sie
deswegen nochmal, mir tut der richtig, im Moment tut mir das, ich hab so richtig, möchte am liebsten weggucken. So, wo geh hin, wo du noch mal ein bisschen glücklich bist, bis du im Fußball spielen kannst.
Haben Sie irgendeine Idee, wo er jetzt hingehen könnte? Also irgendwas, wo man denkt, stimmt, das würde wirklich Sinn machen.
In Europa, bei großen Clubs, nein.
Denn er will ja unbedingt Champions League spielen, das ist ja das Problem. Und ich glaube, alle Champions League Clubs, sie nicht von reinen Marketingmaßnahmen jetzt geritten sind.
Weiß nicht, wie diese Nordamerika, Mittelamerika Champions League heißt. Inter Miami, irgendwas dahin, wo es wirklich um nicht mehr so furchtbar viel geht, aber wo du Spaß haben kannst. Wenn er sich das nicht gönnt, sondern sich wieder was antut, wo alle drauf gucken und sagen, so, jetzt kommt Ronaldo, dann aber von heute auf morgen hauen wir hier alles, aber kurz und klein. Und dann gucken Sie mal, wie der Fußball aussieht. Einfach sich Spiele von Manchester United letzte Saison angucken oder mal Ralf Rangnick kurz fragen. Wie fandst du denn deine Rundreise mit Ronaldo? Na, dann werden Sie einiges hören.
Auch das waren Worte von Jamie Carragher. Er hat Tore geschossen, aber die Mannschaft schlechter gemacht. So seine Analyse zur vergangenen Saison. Das also erstmal zu Ronaldo. Wir wissen noch nicht, was aus ihm wird. An Chelsea können wir nicht glauben. Neapel hieß es jetzt mal kurz. Auf jeden Fall wird uns das auch die nächsten Tage hier noch beschäftigen. Ja, Videogrüße von Superstars. So fing es an in dieser Sendung mit Robert Lewandowski und seinen schönen Stunden am Mittelmeer. Da hat sich Salah gedacht, kann ich auch. Und das ist seine Botschaft.
Salah stays.
Da umspielt ein Lächeln ihre Lippen.
Ja, aber es ist doch niedlich. Also erstens hat es lang genug gedauert und da war ein bisschen Pokern und er wollte in bestimmte Sphären.
Was ihm gelungen sein soll? Und
das, ja.
Etwa 24 Millionen im Jahr werden es jetzt.
Und Jürgen Klopp hat sich das gut überlegt und dann haben sie festgestellt, das passt. Und deswegen, er wird derjenige sein, der bleibt. Ansonsten verändert Klopp die Mannschaft gerade vorne massiv. Aber was er kann, das weiß Jürgen Klopp, ich denke. Ja, das war auch irgendwo alternativlos. Also das, für ihn habe ich auch keinen Markt so richtig gesehen. So, wenn Barcelona gesagt hätte, den wollen wir, das habe ich verstanden so ein bisschen. Aber okay, Salah ist Liverpool. Und jetzt weiß er, dass er dort wirklich auch Legendenstatus sich erarbeiten wird, ganz sicher.
Genau darauf wurde er angesprochen im Interview, was dann im Rahmen dieser Vertragsverlängerung geführt wurde von Liverpool. Und das hören wir uns auch einmal an.
156 Tore bisher in nur 254 Spielen. Du bist der 9. beste Torschütze in diesem Verein. Du hast schon häufiger darüber gesprochen, Rekorde brechen zu wollen. Wie sehr liegt dein Fokus darauf nach der Unterschrift?
Es ist schön, sich selbst auf Platz 9 der Torschützenliste des Vereins zu sehen, besonders nach dieser kurzen Zeit. Es ist großartig. Ich habe es schon häufiger gesagt, das Wichtigste ist, Trophäen zu gewinnen. Aber Tore schießen und Spiele zu entscheiden, hilft, Titel zu gewinnen. Und ich bin stolz auf meine Leistungen.
Also 9 bester Torschütze in 5 Jahren muss man auch erstmal schaffen bei einem Club wie Liverpool.
Ja,
zeigt, er hat wirklich Rush von Anfang an geliefert.
Ja. Das ist ein richtig toller Fußballspieler. Dem zuzugucken, macht Spaß.
Jetzt sind wir erst Anfang Juli, 4.7. Wir haben letzte Woche darüber gescherzt, das Transferfenster öffnet gerade erst offiziell. Und man hat das Gefühl, es wurde eigentlich schon alles von links nach rechts verkauft, was nicht schnell genug auf den Bäumen war. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum so früh in diesem Kalenderjahr schon so viele Entscheidungen gefallen sind? Wir sind in den letzten Jahren eigentlich eher daran gewöhnt worden, dass so im August die Würfel erst fallen und teilweise eben gezockt wird bis zum Abschluss. Ist das in Verbindung zu bringen mit Haaland und Mbappé, dass da so früh Klarheit war und sich daraus viel ergeben hat? Macht der Zeitpunkt der WM, spielt der eine Rolle, weil kein großer Club wartet, um zu sehen, ich hole mir den WM-Superstar, das ist halt diesmal erst im November, Dezember, so lange können wir nicht warten, denn es ist ja schon ungewöhnlich, was wir alles schon an Vollzug melden können. Da gehört die Vertragsverlängerung von Salah genauso dazu.
Und auch die Spieler, also Lewandowski zum Beispiel, der ist ja deshalb so viel Unruhe und so viel Fiebriges da drin, weil der sagt, ich will wissen, ich will fertig, zack, WM steht vor der Tür, ich muss wissen, wo ich hingehöre. So. Und und dann waren es wirklich große Namen. Dann ist Chelsea völlig neu und Manchester United völlig neu. Chelsea neuer Eigentümer, völlig andere Verhältnisse, aber richtig neues Geld. Manchester United ist völlig im Umbruch. So, das sind, und Barcelona will wieder zurück zur alten Größe. Corona hat sich ein bisschen stabilisiert. Zuschauer sind wieder da. Es kommen viele Dinge so zusammen, aber natürlich, wir reden über ein ganz bestimmtes Regal. Und wenn dann so Mbappé und Haaland fallen, haben wir ein bisschen Domino. Und dann weiß Salah da nicht, da auch nicht. Das hilft bei den Entscheidungen.
Das Domino der Superstars, mal sehen, ob Lewandowski da in den nächsten 8-9 Tagen dann auch noch einer der Steine ist, die umfallen werden. Wir sind gespannt und gucken jetzt zum großen Konkurrenten des FC Bayern, so hoffen wir es zumindest, damit der Meisterkampf-Feeling aufkommt in der Saison 22-23. Niklas Süle ist ja nun direkt vom FC Bayern gewechselt zu Borussia Dortmund und hat sich jetzt zum ersten Mal übers Wochenende ja persönlich auch ausführlicher geäußert zu seinen Beweggründen, was er alles vorhat in dieser Saison. Und da wollen wir uns ein paar Aussagen von ihm mal anhören. Und schon in der ersten Antwort klingt mit, dass es da nicht nur darum geht, Platz 3 zu erreichen.
Zeig und die Leute sehen, ey, der wirft sich für die Vereinsfarben rein und das habe ich auf jeden Fall vor. Und im besten Fall, dass wir noch unglaublich erfolgreich werden, was natürlich auch meine Ambitionen sind und ich glaube auch die des Clubs. Und dann werden die Leute, denke ich, auch wieder sehr viel Spaß haben, ins Stadion zu kommen und dann auch vielleicht sogar zu sagen, ey, der war ein ganz guter Einkauf. Das ist mein Wunsch.
Ja, war ein ganz guter Einkauf. Er spricht da von den Ambitionen, die sich gedeckt haben, die Ziele, das Ziel, das man erreichen will. Ist das so dann, Klammer auf, Meisterschale, Klammer zu? Weil Süle geht ja nicht zu Dortmund, weil sie ihm erklärt haben, wir wollen uns für die Champions League qualifizieren. Du bist unser Mann.
Nein, natürlich wollen sie angreifen. Und Herr Watzke sagt ja, bei Bayern bröckelt mit Mané. Das nenne ich mal bröckeln auf höherem Niveau. Aber trotzdem, ja, wenn die wieder mal so viel liegen lassen wie letzte Saison, wollen wir diesmal besser dran sein. Und da ist er ein Teil einer Transferperiode, die sich sehen lassen kann bislang. Und ich glaube, die sind noch gar nicht mal so ganz fertig. Also Dortmund hat alles dafür getan, finde ich, um ernst genommen zu werden. Auch wenn wir Richtung Meisterschaft gucken. Ob das dann reicht, dazu müssen die Bayern auch beitragen, indem sie schwächeln.
Werden wir uns ansehen und wir hören uns noch mal an. Gab gerade einen Verwechsler bei dem Süle-Einspieler. Darum noch mal hier die Ambitionen und Ziele des Niklas Süle.
Durch die Gespräche heraus mit dem Club und mit dem Verein mich sehr verbunden gefühlt, was der Verein vorhat, was ich bis jetzt in meiner Karriere erlebt habe und was ich mir noch wünsche zu erreichen und dieses Thema hier mit dem BVB anzugehen, war für mich unglaublich spannend und ich bin sehr, sehr heiß auf die nächste Saison. Die Ambitionen des Clubs haben sich schon gedeckt mit meinen Ambitionen. Deswegen war das auch gleich sehr, sehr schön zu sehen, dass man da wirklich zusammen an ein Ziel glaubt und zusammen dieses Ziel erreichen will. Ich kenne viele Jungs hier aus der Mannschaft bereits. Ich weiß, was es für super Jungs sind, super Kicker sind und dass wir mit natürlich einen kleinen Umbruch oder einen kleinen Umschwung im Kader auch auf jeden Fall einiges erreichen können.
Also Süle, ne? Wenn Sie demnächst diese Fotos sehen, Sie wissen jetzt, wo sie entstanden sind. Alles wunderbar. Natürlich will er dann natürlich auch in der Saison unterstreichen, diese Beziehung zu den Fans, die er jetzt ein, zweimal angesprochen hat. Auch dazu hat er sich nochmal geäußert. Und es ist auch interessant, nochmal zu hören, wie man selbst als Spieler eines anderen Vereins sich immer sehr gefreut hat, dort in Dortmund vor dieser ganz besonderen Wand zu spielen.
Da sieht man, wie emotional diese Fans sein können, was ja das Geilste eigentlich im Fußball ist. Wenn da Emotionalität reinkommt und du hast als gegnerische Mannschaft hier gespielt, aber hast dich irgendwie auf dieses Spiel immer gefreut, weil es einfach so einmalig für mich ist in Deutschland, wie diese gelbe Wand da hinter dem Team steht. Und wenn wir das hinbekommen durch guten Fußball und durch ehrlichen Fußball, die Fans da jedes Wochenende für uns da zu haben, dann werden wir wirklich ein paar Prozent immer mit einem Vorteil ins Spiel gehen. Und so habe ich Dortmund kennengelernt als Spieler noch von anderen Vereinen. Und so hoffe ich, wird es auch nächstes Jahr als Spieler für diesen Verein sein.
Also Süle betont, Herr Reif, auch den ehrlichen Fußball. Er weiß schon auch, oder, was die Fans hören wollen?
Alle Schlüsselworte sind da. Ja, aber er ist ja auch so ein Spielertyp. Er kommt dann hin und sagt, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man hier Fußball spielt. Sondern das ist, der hat da andere Aufgaben da und soll führen. Und der ist gut. Ist gut. Bayern werden, wann immer wieder ein Gegentor fällt, werden sie sagen, oder wird man den Bayern sagen?
Ich wollte gerade sagen, ob sie selber das lauthals herausrufen
werden. Er hatte da mal so ein bisschen was. Aber nein, das ist ein prima Transfer für Dortmund. Und er weiß...
Man merkt ihm die Vorfreude an, finde ich.
Ja, weil das ist ja nichts Neues, diese Südtribüne, auf die man da zuspielt als Gegner, wie die einen pushen können, auch als Gegner. Es gibt viele, die sagen, da erlebe ich es richtig. Und andersrum, wenn man die hinter sich hat, nicht so ganz schlecht.
Er ist ja nicht der einzige Neuzugang bei Borussia Dortmund. Adeyemi, Schlotterbeck, zwei Nationalmannschaftskollegen, die auch dort neu aufschlagen. Und da hat es schon Kontakt gegeben, wie Süle verraten hat.
Ich habe mit beiden mal geschrieben. Ich kenne ja beide gut aus der Nationalmannschaft, sind beides sehr, sehr feine Jungs, die ich gut leiden kann, hervorragende Talente. Und ich glaube, dass der BVB da richtig gute Transfers gemacht hat. Wenn wir das hinbekommen, ein eingeschworener Haufen zu werden oder zu sein, dann haben wir fußballerische Qualität hier sowieso ohne Ende. Und dann können wir wirklich eine gute Rolle spielen.
Er analysiert es wirklich auch in wenigen Sätzen gut, ne? Also es geht weniger darum, die fußballerische Qualität herzustellen, sondern eingeschworener Haufen, also... Teamgeist.
Auch, ja, Mentalität, das M-Wort.
Das hat er sich nicht getraut zu sagen.
Nein, das darf dort keiner sagen. Aber das genau meint er ja. Man holt ja solche Spieler nicht nur wegen ihrer filigranen Sperenze mit dem Ball, sondern er bedient genau das. Und das wollen die Dortmunder. Und er ist ein solcher Typ und er traut sich das auch zu. Und du hörst auch schon, das ist ja auch eine Aufgabenstellung für die anderen, wie er das sagt. Das will ich sehen von euch. Der wird schon eine wichtige Rolle spielen. Und das nochmal, das traue ich ihm auch zu. Jeder will eine große Rolle spielen, aber er hat gezeigt, was er kann. Er wird diese Mannschaft führen, glaube ich schon.
Man zuckt immer noch, finde ich, kurz zusammen, wenn er dann sagt, ja, ich habe auch schon mit den beiden geschrieben, mit Adeyemi und Schlotterbeck. Wäre es nicht möglich, einmal in den Wochen anzurufen?
Erst oder schreiben. Habt ihr euch ein Briefchen geschrieben? Das wüsste ich.
Es gibt dann die Instagram-Direktnachricht oder eine WhatsApp. Und das ist das Höchste der Gefühle, wenn man vorher schon mal gegenseitig die Zuneigung und Vorfreude
geschrieben hat. Man hat sich geliked.
Einen Süle haben wir noch. Und der spielt nämlich genau darauf an, was Marcel Reif gerade auch angesprochen hat, nämlich die Frage nach der Führungsrolle, nach der Bedeutung von Niklas Süle. Denn es geht ja nicht nur darum, dass er der Abwehr Sicherheit verleiht und dafür sorgt, dass weniger Gegentore fallen, sondern da kommt halt auch ein richtiger Typ, von dem die Mannschaft erwarten kann, dass er vorangeht.
Ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile mich auch nicht mehr verstecken kann. Ich werde dieses Jahr 27. habe schon 9 Jahre Profifußball hinter mir. Also wenn ich jetzt zum BVB komme und mich irgendwie verstecke, dann glaube ich, würden die mir auch schon was erzählen. Also ich will da schon helfen, da einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass wir nächstes Jahr eine gute Saison spielen, dass wir möglichst viel Erfolg haben werden. Und dann am Ende wird man sehen, für was gereicht hat. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da und dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann und helfen kann, dass wir die Ziele erreichen.
Also Süle ist gut drauf, Herr Reif, diese Diskussion, die hatten wir im deutschen Fußball mal vor einigen Jahren ausgeprägter Führungsspieler. War so ein Schlagwort, was im Raum stand. Und dann gab es die Debatte, ist überholt. Ja, der WM-Titel 2014, der entstand möglicherweise eher, weil die Hierarchie extrem flach war. Zumindest ist das, was man uns damals vermitteln wollte. Und trotzdem gab es sicherlich mit Lahm oder Schweinsteiger Spieler, die eine besondere Rolle hatten. Es war so ein bisschen vielleicht auch der Versuch zu sagen, wir sind modern und neu und Führungsspieler ist so ein bisschen... Also Führungsspieler ist weiter ein legitimes Wort und es tut einer Mannschaft gut, 1, 2 oder 3 zu haben?
Ob das Wort Führungsspieler das Richtige ist, wurscht. Aber was es meint, daran hat sich nichts geändert, daran wird sich auch nichts ändern. Es gibt Situationen, wird es immer im Spiel geben, wo der eine dazu neigt, sich nicht zu verstecken, aber nicht dahin zu gehen gleich und andere sagen, so, mir nach. Das sind Momente. Das ist nicht, dass einer die ganze Zeit, wir und der Führungsspieler sieht man so, solche Strategen, wie sie früher, so Netzers, Overath, die dann im Mittelkreis sagen, so, ihr lauft jetzt dahin und jetzt Achtung, kommt ein 50-Meter-Pass, der ist eine halbe Stunde in der Luft, aber das kriegen wir schon hin. So, das ist heute anders, da ist der Fußball viel zu schnell, viel zu athletisch geworden. Und trotzdem braucht es diese Dinge zwischen den Ohren. Und die haben welche und andere haben sie nicht. Und deswegen, wenn eine Mannschaft solche Spieler nicht hat, wirst du sehen. Und die Dortmunder hatten das Gefühl, sie hatten sie nicht so richtig in der letzten Saison. Deswegen haben sie einiges dafür getan und Süle ist ein Baustein.
Ja, es ist das Kalenderjahr der Turniere. Die Frauen-EM beginnt jetzt in England an diesem Donnerstag und, Mittwoch, Entschuldigung, Mittwoch ist es schon soweit und im Winter dann die WM der Männer in Katar. Wir wollen mal schauen, wie die deutschen Frauen eingetaktet sind in ihrer Vorrundengruppe, um ein Gefühl für die Spiele zu bekommen. Durchaus ja mit zweistelligen Millionenquoten zu rechnen. Wir starten gegen Dänemark am 8.7., dann gegen Spanien am 12.7. und Finnland dann der dritte Gruppengegner am 16.7. Herr Reif, wir haben gerade gesprochen, der Ball rollt wieder. Es gibt jetzt Turnier, wie verfolgen Sie Frauen-EM, Frauen-WM? Steigen Sie eher zu den K.O.-Spielen ein? Ist das fester Bestandteil Ihres TV-Guckplans?
Nein, sicher nicht alle Gruppenspiele anderer Mannschaften. Also, ich werde ja nicht alles gucken, was man bei einer sonst vielleicht eher macht. Aber auch da, auch bei Männer-WM gibt es dann so in der Vorrunde Spiele, das muss ich jetzt gerade nicht machen. Aber die deutschen Spiele werde ich mir sicher angucken und dann, wenn es um was geht, selbst wenn ich. Der Ball wird einen schon wieder in Bann ziehen.
K.O. ist K.O. Immer rund um Frauenturniere gibt es die Diskussion der Siegprämien. Die sind bei den Männern deutlich höher. 400.000 Euro wären es da pro Mann gewesen. 60.000 Euro sind es jetzt pro Frau. Die Argumente sind immer die gleichen. Die einen sagen, man müsste es einfach gleich machen, weil es ist Frauennationalmannschaft, Herrennationalmannschaft, ein DFB. Die anderen sagen, bei den Männern wird einfach auch deutlich mehr Geld verdient. Insofern kann man auch mehr ausgeben. Gehören Sie zu einem der beiden Lager oder können Sie uns mit einer dritten Position erfreuen?
Mit der salomonischen, mit der richtigen Lösung. Nein, ich bin eher bei B. Also in Amerika ist der Frauenfußball dominant. Ist sogar besser dotiert in vielem als der Männerfußball, weil die Nationalmannschaft halt erfolgreich ist und die spielt dann das Geld ein. Also ein bisschen müssen wir auch gucken. Und es gibt Verantwortliche im Frauenfußball, die das zum Glück auch so sehen. Sehr nüchtern und sehr ruhig. Wenn wir das einspielen würden, was die Männer einspielen, dann gäbe es überhaupt keine Frage, welchen Grund soll es da geben. Aber es gibt Geld zu verteilen, das muss auch reinkommen, muss reingespielt werden. Insofern, die Abstufung ist von Land zu Land anders. Gibt sicher noch Raum nach oben. Der Frauenfußball in Deutschland, wie ich fand, stagnierte zuletzt. Auch, wie ich höre, im Nachwuchsbereich ist da jetzt nicht alles so, wie man sich das gewünscht hatte. Auch die Performances der Nationalmannschaft waren zuletzt in den letzten Jahren nicht so, wie wir es mal gewohnt waren.
Das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, Jahrtausends, wie man es auch nennen mag, zweimal Weltmeister geworden, 2003, ja. 2007. Der letzte EM-Titel, wo wir eine Zeit lang Dauersieger waren, war 2013, also auch schon 9 Jahre her.
Und danach eine Dürre, und das ist auch ein ganz normaler Vorgang. Kinder, Mädchen, Jungs genauso laufen dahin, wo Erfolg ist. Das ist bei Kindern so. Und wenn kein Erfolg ist und keine Idole oder zumindest Vorbilder, dann sucht man nach Alternativen. Also da ist jetzt Raum nach oben, aber die Mannschaft sieht ganz gut aus.
Schöne Nachricht aus England ist, dass der Kartenverkauf sehr, sehr gut läuft. Also die Briten machen aus diesem Turnier wirklich ein großes Ereignis.
Ja, weil der Vereinsfußball dort auch, der Frauenfußball eine andere Dimension hat. Also Chelsea zum Beispiel hat eine super Frauenmannschaft, Arsenal. Die machen was für den Fußball, und da sind die Stadien dann auch voll. Das ist anders als bei uns. Und deswegen ist so ein Turnier dort, rennt oft die Türen ein.
Richtig, dann auch in ein Land zu gehen, wo man weiß, es wird eine besondere Atmosphäre auf jeden Fall herrschen. Von 700.000 Tickets insgesamt sind schon 500.000 verkauft. Und so berichten es die Veranstalter, die UEFA, 57% der Kartenkäufer sind Käufer, also Männer. Also das Vorurteil zu sagen, naja, beim Frauenfußball schauen nur Frauen zu, total absurd, wie es ja auch Unsinn ist zu behaupten, Männerfußball wird nur von Männern geschaut.
Ja, Frauenfußball ist eine hoch attraktive Sportart. Ich sage immer, es ist eine andere Sportart, und zum Glück sehen die das ja auch so. Also Gott sei Dank haben wir nicht mehr die Diskussion, das sieht fast so aus wie Männerfußball. Völliger Irrsinn. Einfach mal gucken, was die Definition von Frauenfußball ist. Das ist hochattraktiv, macht richtig Spaß zuzugucken.
Also, wir drücken auf jeden Fall die Daumen natürlich unserer Frauen-Nationalmannschaft, die jetzt bei der Europameisterschaft in England versuchen wird, auf jeden Fall die K.O.-Runde zunächst zu erreichen und dann möglichst weit zu kommen. Favorit sind wir nicht. Und das wiederum haben sie ja mit den Männern gemeinsam, die es dann in Katar im Winter probieren werden. Ja, wenn wir schon gerade bei Frauen sind, die erfolgreich auf der Insel Sport treiben, dann müssen wir ganz kurz noch über Wimbledon reden. Wir haben plötzlich ein deutsches Wimbledon-Viertelfinale. Tatjana Maria gegen Jule Niemeyer in einem Jahr und, Entschuldigung für den Themensprung, in dem Boris Becker nicht weit entfernt im Gefängnis sitzt. Es ist immer noch absurd, oder?
Ich mag den Zusammenhang nicht sehen.
Nee, ich sehe ihn auch nicht, aber er ist einfach einer, der eine noch mal mehr...
Ja,
ich weiß nicht, das kann doch alles immer noch nicht wahr sein, dass Boris Becker dort im Gefängnis sitzt und wir uns jetzt über ein deutsches Viertelfinale freuen.
Und nicht mit den notorisch Verdächtigen. Nicht Angelique Kerber, nicht, sondern zwei Namen. Also ja, wir spielen schon länger Tennis. Aber wenn mir einer gesagt hätte, die zwei spielen Viertelfinale aus und wir haben eine Halbfinalistin damit.
Hervorragende Analyse,
Herr. Auf sicher.
Es schafft eine deutsche Spielerin ins Halbfinale. Ja, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Am Dienstag findet es statt, und das wäre natürlich Wahnsinn, wenn ausgerechnet in diesem Jahr vielleicht sogar eine deutsche Frau das Finale in Wimbledon erreicht und Boris Becker das Ganze aus dem Gefängnis miterlebt und sicherlich mitfiebert. Das war's heute von uns, Herr Reif. Vielen Dank, dass Sie wieder am Start waren. Wir werden wieder für Sie da sein am Freitag um 14 Uhr mit der nächsten Ausgabe von Reif ist live. Mal sehen, ob es bei Lewandowski bis dahin dann was Neues gegeben hat. Auf jeden Fall werden wir uns mit ihm hier beschäftigen, denn das sind jetzt die Tage der Entscheidung bei Lewandowski. Und sobald was passiert, bei Bild live, bei Bild.de, der Bild-Zeitung und am Freitag bei Reif ist live. Vielen Dank nochmal, Herr Reif. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Bis dann.